Herzlich willkommen zur 76. HDV Duell Podcast-Episode «Hinter dem Vorhang der Leichtigkeit». Heute mit dem Aaron und Lukas. Ich freue mich mega, dass ihr bei dem schönen Wetter den Weg in schönen Aargau gefunden habt. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Stefan. Es freut mich natürlich, dass wir da sind. Lukas.
Ja, hallo von meiner Seite. Ja, wir haben den Weg gut angefunden und sind jetzt gespannt, wie das Gespräch verläuft.
Schon schön, das Aarau. He?
Ja, aber es ist vor allem schön, dass es da ein bisschen kälter in der Wohnung als draußen, weil gerade ist es mega heiß.
Absolut. Bevor wir auf euer Projekt sprechen kommen, wir starten immer mit einer Frage vom letzten Podcast-Gast. In dem Fall war es der Rudi Rief. Er wird in Zukunft eine nachhaltige Lachszucht in der Schweiz ins Leben rufen, beziehungsweise hat das alles schon geplant, ist schon recht fortgeschritten. Und wir dann hoffentlich so, keine Ahnung, in 3-4 Jahren den ersten Lachs können produzieren. Er hat folgende Frage für euch mitgegeben oder hat sie für euch vorbereitet in dem Sinn. Ganz simple Frage: Wann haben Sie das letzte Mal nachhaltigen Lachs gegessen?
Oh, das ist eine gute Frage. Passt sehr zu seinem Thema ein bisschen. Aber ich könnte es einfach nicht sagen. Ich habe dazu mal, also jetzt erst ein bisschen länger, durch Seaspiracy geschaut auf Netflix. Und ich generell schon ein bisschen weg vom Fleisch essen, aber das hat mich nachher eben auch so vom Fisch weggebracht. Darum, ich weiß nicht mal wirklich, wann ich Lachs selber das letzte Mal gegessen habe.
Also bei mir ist es sicher auch schon ein Zeitchen her. Und vor allem nachhaltiger Lachs ist eine gute Frage, weil wirklich wissen, ob wie er produziert wurde, ist keine Ahnung.
Ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich auch so zu einer Zeit gewesen sein, wo ich mich nicht gross geachtet habe, ob es oder das nachhaltig ist, was ich zu mir nehme, oder eben ob der Fisch nachhaltig ist, was ich zu mir nehme.
Also das Bewusstsein, du hast jetzt vorher gesagt, eben Seaspiracy etc. und so, seitdem hast du das Bewusstsein für eben Nachhaltigkeit etc., um nachher vielleicht auch ein bisschen den Bogen zu eurem Projekt noch zu schlagen.
Das, ich glaube, das ist so mega schleichend gekommen irgendwie. Also ich meine, früher bei uns, eben so, ist also die Primarschule, sage ich jetzt mal, von dort, wo wir uns kennen, ist Nachhaltigkeit allgemein noch nicht wirklich ein Thema gewesen. Wir haben, glaube ich, jemanden gehabt, der Veggie war. Aber dazu war es dann auch so ein bisschen mehr, sag ich mal, Fashion gewesen oder einfach so ein kleiner Trend. Und jetzt irgendwie so in den letzten Jahren ist es ja recht gekommen und eigentlich so ziemlich viel aus meinem Umfeld sind jetzt recht bewusst konsumieren, gerade was Essen angeht. Ich glaube, bei mir hat es auch angefangen, eben so mit simplen Dokus oder so, was dann ein bisschen meine Vorurteile auch genommen hat, weil ich habe recht viel Sport gemacht oder mache recht viel Sport und habe dann gesehen, eben, dass man das Fleisch eigentlich gar nicht wirklich braucht, um all die Proteine und all die Nährstoffe zu bekommen. Hat er darum dann eben das Fleisch reduziert und nachher eben Seaspiracy und so. Oder eben auch das Bewusstsein ist einfach so ein bisschen auf allen Ebenen hat das ein anfangen zu wachsen oder sich ausbreiten. Und dann hast du eben überall geschaut, wo kannst du vielleicht ein bisschen besser sein oder was kannst du ein bisschen optimieren in deinem Alltag.
Ja, ich denke auch bei mir ist es ziemlich schleichend gekommen, aber sich so in den letzten 1-2 Jahren hat man sich angefangen, aktiver über die Themen zu informieren und das auch wirklich bewusst anzugehen. Und ja, einfach sich mehr damit zu befassen und das dann auch versuchen, so Stück für Stück so ein bisschen in seinem Leben anzupassen, so gut es geht.
Was haben Sie das Gefühl, das ist jetzt so mega en vogue, also so mega im Trend und so. Was haben Sie das Gefühl, was ist so ein bisschen der Auslöser gewesen, dass auch so ein bisschen unsere Generation jetzt so ein bisschen auf das aufgesprungen ist?
Ich glaube, der Auslöser ist wahrscheinlich auch ein bisschen, oder beziehungsweise das grösste Thema hat können werden überhaupt, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr die Verbundenheit mit, über Social Media und all das Zeug, wo wir jetzt halt einfach wie aktiv so in unserem Alltag schon gehört, dass man dann viel mehr damit konfrontiert worden ist. Oder ich meine jetzt gerade die Seaspiracy, die wir vorher angesprochen haben. Ich meine, das ist auch mehr nachher ein Hype geworden und da hast du wie müssen schauen, weil es alle geschaut haben oder so. Aber irgendwie trifft sich dann gleich oder beschäftigt dich dann gleich. Und ich glaube, das ist halt etwas, was vorher gar nicht so gehabt hast, eben so die Plattform, um die Themen oder Nachhaltigkeitsthemen verbreiten, hast du irgendwie vorher gar nicht wirklich gehabt, glaube ich.
Ja, und das ist auch, es passiert immer mehr Sachen, wo man merkt, okay, es verändert sich wirklich etwas. Und durch das hat sich irgendwie die Leute wirklich mehr mit anfangen zu beschäftigen und sich auch mehr dafür einsetzen. Ich meine, wie viele Bewegungen es heutzutage schon gibt, das ist echt beeindruckend. Und durch das wird das natürlich auch immer grösser.
Und ich meine, so Events oder Demos wie Fridays for Future oder so, egal wie du darüber redest, ich meine, schlussendlich redest darüber, also wenn es konservative Leute sind, die finden, das ist, weiß Gott, was für ein Scheiß oder so. Am Ende vom Tag redet es gleich irgendein Stammtisch oder so darüber, eben, sag jetzt mal stereotypisch, was es für ein Scheiß ist oder um was es dort geht oder so, plus, minus. Ich glaube, so Sachen haben gleich einfach ein bisschen breiteren Impact heutzutage.
Ich glaube, auch Konsument aus Bequemlichkeit verdrängt man es zum Teil ein bisschen oder hat man es lange verdrängt. Das ist ja verrückt. Wir haben ja vorher im Vorgespräch noch geredet, wo ich gesagt habe, gestern in der Sendung Einstein geschaut auf SRF, wo es irgendwie um Plastik gegangen ist. Und die Dimensionen, die sind mir gar nicht so bewusst gewesen. Das ist echt verrückt, oder?
Ja, und ich glaube, so Inputs sind dann mega wichtig. Oder eben auch der Austausch mit Leuten, die sich ein bisschen, sagen wir mal, mit einem anderen Aspekt oder so von Nachhaltigkeit befasst haben, dass du das wie siehst. Oder eben jetzt die Sendung von Einstein, die du geschaut hast. Oder so. Wenn du wie nie Gedanken gemacht hast über Verpackung oder Plastik oder so und nachher plötzlich hörst über eine Sendung oder über einen Kollegen oder Kollegin davon, nachher eben machst du plötzlich vielleicht aktiver mal Gedanken oder so. Und ich meine, eben jetzt noch mal Retourruder auf vegetarische Ernährung oder so. Mittlerweile ist es einfach so einfach, gerade in der Schweiz. Ich meine, wenn du in den Coop reinlaufst, hast du so viele Sachen oder so viel vegetarische Auswahl jetzt zum Beispiel, wo es wie mega easy wird zum Substituieren. Oder eben, ich glaube, es gibt jetzt auch mega viele Brands oder Unternehmen oder so, wo ein bisschen, also das einfach aktiver integrieren. Wo es dann wie einfach ist zum Abwägen, so, okay, will ich jetzt das kaufen oder zahle ich 5 Franken mehr für ein bisschen mehr Qualität und für ein nachhaltiges T-Shirt zum Beispiel oder so. Darum ja. Also ich glaube, dass es ein bisschen einfacher geworden ist, also ein bisschen zugänglicher, macht es wahrscheinlich auch ein bisschen grösser, das Thema.
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich immer wieder daran erinnert wird, dass es einem bewusst gemacht wird, weil so im Alltag ist man dann gleich sehr bequem und dann, ja, nimmt man lieber den To-Go-Becher, wo man einfach wegrühren kann, als von zu Hause einen Becher mitzunehmen, den man nachher wieder verwenden kann. Darum ist es, glaube ich, mega wichtig, dass man sich ständig damit befasst und auch daran erinnert wird, wie wichtig das ist und was auch unser Verhalten von jedem für einen Einfluss hat.
Ja, absolut. Aber ich glaube, das, was du jetzt auch gesagt hast, wieder Bequemlichkeit, das ist schon ein riesen Thema. Also eben jetzt nach dieser Sendung habe ich gewisse Sachen können für mich aufnehmen. Aber eben, Kaffeebecher ist ein mega gutes Stichwort. Ja, eben, wenn man es dann im Alltag so umsetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, ist auch nicht immer ganz einfach.
Ja, sicher. Aber eben, ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Finanzielles dazu, teilweise. Also eben, jetzt gerade ein Mikrosäckchen, das so 5 Rappen mehr kostet. Hast du mich dann auch schon gesehen, auch mit allen Sachen in den Händen oder so heimtragen, weil die 5 Rappen, wenn es wenig sind, dann gleich irgendwie die Chance sind. Oder eben wenn du jetzt für das Plastiklöffel oder so, das fängt jetzt auch ein bisschen an zu fehlen bei den Joghurt oder so. Also ich habe relativ viele Joghurt mal gemerkt. Dass du einfach 10 Rappen musst dazu kaufen, habe ich jetzt einfach einmal eins gekauft und habe es dabei oder so, wenn ich jeden Morgen so das Joghurt holen oder so. Ja.
Das ist eigentlich schon krass. Wenn das jeder würde so machen wie du jetzt, das hätte ja einen mega Impact. Obwohl es für dich jetzt etwas Kleines ist, aber auf die Weltbevölkerung aufgerechnet, ist das ein mega, mega grosser Anteil nachher.
Ich glaube, das ist ein bisschen das, was darauf ankommt, dass so ein bisschen das Kollektiv aufgebaut wird. Und so eben, um jetzt auch nochmal zurückzukommen auf das Angebot von Coop oder Migros, was die Veggie-Auswahl angeht, das vegetarische Sortiment. Das war auch so. Früher war meine Haltung auch so, eben, was bringt es, wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte. Oder? Aber weil halt wirklich mehr auf den Trend aufgegangen sind oder eben sich mehr bewusst worden sind diesbezüglich, hat Coop und Migros das müssen oder können ausbauen, weil es halt auch profitabler geworden ist. Sie haben, wenn man das anbietet, wird es genutzt und es bringt uns etwas. Oder?
Absolut.
Ich glaube auch, was mega wichtig ist, ist, dass man den Anspruch hat, alles perfekt zu machen oder dass man das nicht als Erwartung hat an andere, sondern wenn man schon kleine Sachen macht, kann das Auswirkungen haben am Schluss. Wie du gesagt hast, eben, dann, wenn jeder so auf einen kleinen Löffel verzichten würde, hätte das schon mega Einfluss. Und es müssen nicht alle perfekt nachhaltig leben. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht möglich. Und wenn man die Erwartung auch nicht an andere hat und an sich selber, dann ist es, glaube ich, auch einfacher, einen kleinen Schub zu drehen.
Absolut.
Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges, vor allem eben, dass man, ich habe das Gefühl, viele haben dann auch so, okay, gut, du isst kein Fleisch oder okay, gut, du fliegst nicht oder so, aber warum machst du denn das noch oder so? Und ich finde eben, das muss man auch ein bisschen wegkommen davon, so das Urteil eben so, jeder, der vielleicht mal auf den Flug verzichtet und einmal mit dem Zug geht, ist schon besser, weder wenn er den Flug machen will, oder jeder, der vielleicht auch den Fleischkonsum reduziert hat, aber gleich noch viel Fleisch konsumiert oder gleich noch Fleisch konsumiert, eben schon ein Schritt einfach in die richtige Richtung und was für einen ist eigentlich gleich.
Ich habe ja vorher gesagt, eben der Rudi hat jetzt das Projekt mit nachhaltigem Lachs und er hat mir natürlich auch ganz klar gesagt, dass sein Produkt wird im Verkauf dann logischerweise auch mehr kosten. Was haben Sie so das Gefühl? Ist die Gesellschaft grundsätzlich bereit für Nachhaltigkeit, für bessere Qualität etc. auch mehr zu zahlen? Oder hast du das Gefühl, oder haben Sie das Gefühl, ist das immer noch so ein bisschen ein Problem?
Also ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen schwierig, weil einfach deutlich mehr für das Produkt zahlen, wenn man im Regal dann sieht, genau okay, ist der Fisch irgendwie 5 Franken günstiger. Er braucht dann, glaube ich, jedes Mal ein bisschen Überwindung. Was man vielleicht auch schaffen muss, ist, dass man bewusster konsumiert und dann vielleicht auch einmal weniger und dann für die richtige Qualität, wenn man das vielleicht schafft, auch gerade zum Beispiel im Fashion-Bereich, dass man eben nicht alle Woche oder alle Monate ein neues T-Shirt kauft, sondern halt dann mal eins richtiges kauft, eins, was einem wirklich gefällt und gute Qualität hat, was dann auch langlebiger ist. Und dann kann man auch gerne ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann gleicht sich das wieder aus.
Mhm. Ich glaube, das, was der Lukas jetzt gesagt hat, eben das Bewusstsein ist wahrscheinlich das, was die Zahlbereitschaft ein bisschen ausmacht. Ja, wenn du dir bewusst bist, dass wenn du, ich sage jetzt mal, ein T-Shirt aus dem C&A kaufst oder so, oder einfach, wo nicht so gute Qualität ist von irgendwo, ohne Namen zu nennen, nachher 2 Monate oder so, wenn du das viel trägst oder so, ist es kaputt und du brauchst wieder ein neues, gibst du schlussendlich gleich auch eine Summe aus oder so, wo die vielleicht ein anderes Produkt auch gekostet hätte, aber du nicht hättest müssen, so viel mal konsumieren oder eben nicht 5 Mal in den Laden laufen, zum gleichen Shirt oder das gleiche Pulli oder whatever holen. Ich glaube, das bewusst sich so, was es ausmacht oder was auch der Impact von deinem Konsum ist oder von deinem Handeln, das ist einfach, glaube ich, das, was es braucht und dann eben auch die Zahlbereitschaft oder so ein bisschen würde erhöhen für gewisse Produkte oder eben für nachhaltige Lohn.
Ich glaube, so das Fast-Fashion-Ding ist mega schwierig. Ich glaube, die Leute werden immer sensibler auf das Thema. Auf der anderen Seite gibt es halt die Modetrends und eben so die Ketten, ob es jetzt eben C&A, Zara etc. ist, die tun ja relativ schnell dann auch reagieren auf neue Trends und dann das gerade umsetzen in ihrer Kollektion. Und die Leute wollen das halt zum Teil tragen und dann eben wollen sie einfach am Puls von der Zeit auch sein. Also ich glaube, es ist mega schwierig.
Aber ich glaube dort, wenn du jetzt eine Person bist, die das ähnlich viel Wert auf solche Sachen legt oder so, finde ich Leute nicht an anderen zu urteilen, ob du jetzt das machst. Aber wenn du zum Beispiel ein Kleidungsstück oder so von ein bisschen schlechterer Qualität holst, weil einfach Fashion ist, oder dir gefällt, meine, go for it. Mhm. Aber wenn du eben an anderen Orten schon wieder ein bisschen schaust oder so, meine, eben ist schon mal besser, weder wenn du einfach überall 100% in die falsche Richtung gehst, oder?
Absolut. Mega guter Punkt, ja.
Ja, also es ist halt mega schwierig, weil es halt, wie die Gesellschaft so mega schnelllebig geworden ist und gerade die Fashion-Industrie, dort verändert sich das so schnell, was du das Jahr kaufst, ist nächstes Jahr dann schon nicht mehr im Trend. Darum es wird sicherlich die einen geben, die auch gegen den Strom schwimmen und sagen, ja, ich kann auch das, was gefällt, mir gefällt und dann gefällt mir das auch nächstes Jahr noch. Oder es braucht halt tatsächlich so ein bisschen das Umdenken in der gesamten Gesellschaft, was sicherlich mega schwierig ist und in der näheren Zukunft nicht so das Ding sein wird. Aber das wäre sicher der Idealfall, dass man halt einfach wegkommt davon, wir haben jedes Jahr oder sogar jeden Monat andere Fashion-Styles und dann muss ich halt wieder etwas Neues kaufen. Wenn das passieren würde, wäre das natürlich der Idealfall.
Dort muss man halt auch sagen, zum Beispiel jetzt, du hast jetzt vorher gesagt, Stefan, die einen Marken oder so sind recht, gehen mit dem Trend und so. Und letztens bin ich im H&M gesehen, wo ich das gesehen habe, dass sie jetzt auch so ein bisschen sustainable Sachen haben oder sagen, sie, das ist jetzt 50% recyceltes Material oder so. Ob es ein Greenwashing ist oder so, hin und her. Aber ich meine, es ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, um zu zeigen, eben, look, da, wir legen jetzt auch Wert auf das oder das ist jetzt im Trend oder so. Auch eben, um das Umdenken auch erreichen. Und darum finde ich, eben, kannst du nicht nur sagen, eben, irgendeine Person geht jetzt das und das kaufen, die Person ist schlecht. Ich finde, eben, es müssen nicht alle alles perfekt machen. Um etwas Gutes zu machen.
Kannst du vielleicht noch kurz auf das Wort Greenwashing sprechen kommen? Für die, die das jetzt noch nie gehört haben, einfach
so ein bisschen. Für die, die das noch nie gehört haben, also eben Greenwashing ist einfach so, wenn man vielleicht etwas Nachhaltiges macht oder sogar nicht mal macht und dann einfach aus marketingtechnischen Gründen oder eben aus bewerbenden Gründen dann als solches verkauft oder eben so, ich weiss nicht, irgendein Knopf oder so ist aus Holz und nachher sagt man irgendwie das ganze Hemd oder so sei nachhaltig oder eben, wir legen mega viel Wert auf Nachhaltigkeit, weil eben das Ganze jetzt ein bisschen trendy wird oder trendy geworden ist oder wichtig geworden ist vor allem auch, dass eben viele Firmen nachher einfach auch auf den Zug aufspringen und sagen, sie sind jetzt auch nachhaltig und dann eben so ihre Tätigkeit als solches verkaufen.
Das ist mega krass, so das Marketing-Branding-Ding. Ich habe gestern kurz einen Beitrag gesehen im Fernsehen, der ist um Appiri gegangen. Appiri, ich glaube, es von der Migros. Und auf dem Karton, was ist das, so ein Kartonschachtel, wo die Appiri drin sind, ist gestanden Schweizer Früchte oder Schweizer Appiri, was auch immer. Und nachher, anscheinend, huere krass, die Appiri sind gar nicht aus der Schweiz, sie sind aus der Grenzregion Schweiz-Deutschland. Und da gibt es so einen Abschnitt von 10 Kilometern in Deutschland innen. Und wenn sie dort produziert worden sind und geerntet worden sind, dann dürfen sie noch als Schweizer Erdbeere gelabelt werden. Ja, so, okay. So, weißt du, so als Konsument ist irgendwie, muss ich schon sagen, ist schon ein bisschen verarschend, bös gesagt.
Ja, eben, ich glaube, der Teil Sachen, also, tut dich dann mega beeinflussen. Mhm. Gerade wenn du jetzt das Bewusstsein, das wir vorher gesagt haben, aufgebaut hast und eben auf so Sachen anfängst zu schauen, und nachher wie reingelegt wirst von Firmen oder so diesbezüglich. Weil es ist dann recht demotivierend für die Konsumenten selber. Aber eben, gewisse Firmen könnten halt gleich recht Profit schlagen daraus.
Ja, und ich glaube, das ist ein mega grosses Problem, dass halt es mega schwierig ist, nachvollziehen, okay, was ist jetzt wie produziert und was ist jetzt wirklich wie nachhaltig ist. Ist überhaupt Nachhaltigkeit drin, wo Nachhaltigkeit draufsteht. Und da muss, glaube ich, schon auch mehr passieren, dass man das nach außen besser erkennt und dass man das als Konsument gut differenzieren kann.
Mhm. Schlussendlich auch eine Frage von der Transparenz.
Oder? Mega.
Hey, ihr habt ein mega spannendes Projekt lanciert. Erzähl doch mal ein bisschen, was war der Hintergrund bzw. die Intention, das Projekt ins Leben zu rufen? Und was ist so ein bisschen das, was ihr erreichen wollt? Vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Vision und eure Ziele.
Also ich glaube, wahrscheinlich gehen wir mal ganz retour, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar war das 2019 gewesen. Lukas nickt.
Stimmt.
ja, dann war es 2019 gewesen. Ich war 19 gewesen, der Lukas noch 18. Ich habe gerade angefangen mit dem Wirtschaftsstudium an der Uni Zürich. Und wir haben gefunden, wir wollen etwas machen. Was es ist, ist dort eigentlich noch recht gleich gewesen, oder bei unserem ersten Treffen recht gleich gewesen. Aber wir haben wirklich mal so abgemacht, um zu sagen, wir besprechen jetzt etwas Unternehmerisches. Und das war für uns schon mal ein bisschen ungewohnt gewesen, vor allem 18, 19, noch mega grün in den Ohren. Und dann haben wir so angefangen, uns so ein bisschen regelmäßiger zu treffen oder eben so weiterhin so Treffen zu machen, wo es um eine Idee gegangen ist oder mit der Idee etwas zu erschaffen oder so, oder?
Ja, ich glaube, wir haben das auch schon damals, als wir uns kennengelernt haben, in der Primarschule, haben wir immer, und da sind wir noch grün hinter den Ohren. Und dort haben wir halt immer schon so geträumt, in der Zukunft irgendwann so etwas Eigenes machen zu können, quasi ein eigenes Unternehmen zu haben oder was auch immer. Und dort haben wir dann halt gesagt, okay, lass uns jetzt mal konkret überlegen, was könnten wir machen, was für Ideen haben wir. Und dann sind wir nach und nach so ein bisschen auf die Idee gekommen, hey, lass uns eine Brand gründen. Aber die Brand sollte halt nicht einfach nur Brand sein, so, die Kleider verkauft oder sonst irgendetwas, sondern soll auch einen Zweck verfolgen, was halt so ein bisschen zeitgemäß ist.
Mhm. Ich glaube, wichtig war, dass wir uns überlegt haben, was ist uns persönlich wichtig? Und eben so, was haben wir für Ziele oder was für Wert soll das Unternehmen dann auch haben oder die Tätigkeit, die wir dann verfolgen will. Wir haben gewusst, es wird recht lang, gerade weil wir beide so angefangen haben zu studieren. Du, glaube ich, noch nicht mal anfangen zu studieren.
Aber, ja, ich habe gerade meine Ausbildung fertig gehabt.
Ja. Aber ich habe angefangen zu studieren, dann ist es Vollzeitstudium. Ich habe gewusst, eben, das hat sicher noch Priorität, bis ich dann sicher mal den Abschluss gemacht habe. Aber darum habe ich gewusst, eben, so alles, was wir daran geben, wird Freizeit sein, es wird stressig werden ab und zu. Und gewusst, eben, für das brauchen wir dann, also muss etwas sein, was uns am Herzen liegt oder was uns wichtig ist. Ja, eben, dann sind wir dann irgendwann darauf gekommen, nach ein paar Treffen, dass wir eigentlich eine Brand machen wollen, wo Nachhaltigkeit sicher ein Wert ist oder wo Nachhaltigkeit fördern, aber primär auch Solidarität in der Gesellschaft wird fördern. Wir haben auch gewusst, wir wollen etwas machen, das zurückgeht, das nicht profitorientiert ist oder wo der Profit nicht an erster Stelle ist, Weil eben so in unseren momentanen Positionen mit Studium und allem und so, ist es nicht etwas, wo wir sollen reich werden dran oder so, sondern eben ist eigentlich wirklich etwas, was einen Purpose hat. Das ist uns in dieser Linie sicher wichtig gewesen.
Ja, und wir haben wirklich auch so in der Projekt stehen wollen. Und ja, nachher ist dann so ein Idee gekommen, es gibt mega viele coole Hilfsorganisationen, die mega gute Arbeit machen und die wollen wir irgendwie unterstützen. Und dann nicht auch nur eine, sondern die Idee ist, dass dann unsere Kunden dann entscheiden können, okay, wo soll mein Geld hingehen, welche Organisation will ich mit meinem Kauf bei Tenalp unterstützen.
Genau, eben, wir haben halt auch wie so gewusst, wir selber können nicht auch den Impact haben auf, ich meine, wir haben jetzt vorher viel über Nachhaltigkeit geredet, aber es gibt so viele andere Probleme in unserer Gesellschaft oder auf der ganzen Welt, wo man auch müsste tacklen gleichzeitig.
Zum Beispiel?
Eben, ich meine, Armut ist ein grosses Thema, ich meine, wir haben immer noch Migrationsprobleme, ich habe letztens auch wieder ein Doku gesehen über Sklaverei, der Fischerei im asiatischen Raum unter anderem. Es gibt auch so viele Probleme, oder ich meine, jetzt bei uns auch Kinder mit seltener Krankheit oder so, es betrifft erstaunlich viele Leute, jetzt gerade das, und eben, es sind auch so viele Sachen, es ist mega overwhelming teilweise, was es alles gibt. Wir haben gewusst, wir allein schaffen das nicht, und darum ist eben dann das gekommen, dass wir auch mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten wollen, die sind alle schon recht ausgerichtet auf ihrem Gebiet, wissen, wie man dort am besten helfen kann. Und dann haben wir gewusst, okay, gut, wir wollen etwas machen, wo die supportet und eben, dass wir so dann quasi sekundär die Leute können unterstützen oder die Organisationen können unterstützen und dann einfach breit gefächert ein bisschen mehrere Probleme können angehen und darum eben auch so ein bisschen der Überbegriff Solidarität, weil eben, wenn du dann etwas konsumierst jetzt von uns, dass du dann wirklich weißt so, okay gut, ich mache etwas oder eben, es geht in die Richtung oder es geht in die Richtung und dann eigentlich ein bisschen selber dich entscheiden, auf was leist du Wert persönlich. Und so dann eigentlich ein verschiedene Leute mit verschiedenen Zielen abholen. Wenn du jetzt nur auf Nachhaltigkeit schaust, oder so, du vielleicht eben nicht aktiv so davon betroffen bist, aber nachher gerne irgendwie würdest am Wald helfen oder eben kann ich gegen Armut vorgehen oder gegen Food Waste vorgehen mit den Schweizer Tafeln oder so. Dass du dann eben deinen Beitrag nicht nur der Nachhaltigkeit widmest, sondern auch so einer Organisation.
Aber wo kommt so ein bisschen der soziale Gedanke bei euch? Gibt es irgendwie einen Schicksalsschlag oder irgendetwas, wo ihr sagt, hey, das ist so krass, wir müssen uns für das irgendwie einsetzen? Weil schlussendlich, ich glaube, ich darf da von uns allen nicht reden, wir sind schon sehr, sehr privilegiert grundsätzlich. Uns geht es sehr, sehr gut. Was war so ein bisschen das, wo ihr gesagt habt, hey, das ist der Grund, wieso wir etwas in die Richtung machen wollen?
Ich glaube, so der eine Grund gibt es gar nicht. Aber vielleicht ist es genau das, dass wir sehr privilegiert aufgewachsen sind und dass es uns so gut geht. Und dass dann vielleicht aus dem auch so ein bisschen der Wunsch entstanden ist, so okay, irgendwo auch etwas wie eine Art zurückgeben, dass auch andere etwas davon haben. Ja, uns geht es auch so gut. Wir haben das Glück gehabt, glückliche Kindheit zu haben, gut aufzuwachsen. Aber ja, es geht leider nicht allen so gut wie uns. Und da etwas machen zu können, ist uns irgendwie wichtig gewesen. Ja.
Ich glaube, es hat wirklich ein bisschen mit dem privilegierten Status zu tun, wo ich sage jetzt mal, viele Leute in der Schweiz haben sicher. Wo ich jetzt für meinen Teil auch gefunden habe, es kann doch nicht sein, dass so ein breiter Teil von der Gesellschaft geht so gut und so vielen, jetzt auch in unserer privilegierten Gesellschaft, nicht. Wenn man das ausweitet auf die ganze Welt, so viel mehr Leute nicht. Und darum eben gerade so kann ich den Konsum, wo unsere Gesellschaft recht treibt. Wieso kann man nicht den nutzen, um etwas Gutes daraus zu machen?
Voll. Es ist schon spannend, es gibt ja mega viele Leute, die zum Beispiel auf Weltreisen gehen, also in den asiatischen Raum, was auch immer, und zurückkommen und sowieso schockiert sind, so, was sie da gesehen haben, erlebt haben und so. Und so Sachen dann halt eben auch Auslöser sind für soziales Engagement etc. Aber finde ich mega schön und mega spannend, dass das in dem Fall einfach so ein bisschen natürlich, organisch bei euch gewachsen ist. Ja, das Bedürfnis ist mega.
Plus, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen eben so Settings damalige, wo das ein bisschen beeinflusst hat, dass es an dem Zeitpunkt, wo wir das ins Leben gerufen haben, nicht etwas war, wo wir haben müssen abhängig sein davon oder haben müssen einen gewissen Profit daraus generieren, damit wir, weiss nicht, Miete oder unseren Unterhalt oder weiss Gott, was können zahlen, ja. Sondern es ist auch bis zum heutigen Zeitpunkt einfach wirklich ein Projekt, wo wir zwar mit vollem Herzen dabei stehen, ja. Aber wo eben nicht unser Leben muss finanzieren. Und das hat es uns nebenbei auch ermöglicht, um wirklich rein purpose-orientiert zu handeln im ganzen Bereich.
Wir arbeiten ja mit verschiedenen Organisationen zusammen. Mega cool. Wie kommen wir auf die überhaupt? Wie wählen wir die aus? Und vielleicht könnt ihr noch ein paar so ein bisschen nennen. Du hast zwar schon das eine oder andere gesagt vorher, aber auch, dass man so ein bisschen ein Bild machen kann, mit wem man sich so ein bisschen zusammen schafft.
Wichtig ist für uns, dass wir dort halt versuchen, verschiedene Bereiche einfach abzudecken. Eben Nachhaltigkeit ist ein Thema, Gesundheit ist ein Thema, Armut. Dass wir auch so einfach wirklich ein bisschen breit aufgestellt sind und dass wir dann dort auch Organisationen finden, wo wirklich in ihrem Bereich Experten sind und dass sie wirklich, dass man weiß, okay, wenn ich die unterstütze, dann passiert etwas damit und dass nicht dann quasi das Geld irgendwo versandet und dann ja, und dass wir da halt wirklich auch gezielt können schauen, okay, wer sind wirklich seriös, weil, wo können wir auch dahinter stehen. Das sind so die wichtigsten Punkte bei der Auswahl von den Organisationen.
Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir dahinterstehen können. Also, dass wir nicht etwas raustragen, wo wir nachher nicht sagen können, so, das ist eine gute Sache. Wie jetzt der Lukas gesagt hat, primär war das Ziel, auch ein bisschen breitflächig das Ganze anzugehen, weil eben, dass wir auch so einen Impact haben können, wo wir vorhaben zu haben. ja, genau. Und eben, jetzt momentan arbeiten wir mit dem Förderverein Kinder für seltene Krankheiten zusammen. Die macht eigentlich das, was der Name schon sagt. Unterstützt Familien mit Kindern, die seltene Krankheiten haben, teilweise unheilbar. Nachher haben wir die Schweizer Tafel, Stiftung Schweizer Tafel, wo Essen collected, wo eigentlich weggerührt werden, eben von Bäckereien, Läden, weiss Gott was. Und die bedürftigen Personen oder Personen, die es brauchen, verteilen. Und dort haben wir eben so ein bisschen gegen Food Waste, aber auch gegen Armut drin. Dann haben wir das Bergwaldprojekt aus Trinn, Graubünden, wo sich eben dafür einsetzt, zum Schutzwälder zu bauen, aber auch eben, damit der Wald genug divers ist in unserem Gebiet und so. Und dort auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit in dem Sinn fördert und die Leute ein bisschen sensibilisiert darauf. Dann haben wir noch die Kulturschule, die tut Leute mit Migrationshintergrund oder mit Fluchthintergrund zeigen, wie man sich in der Schweiz kann, gesellschaftlich und kulturell besser integrieren kann. Und dann?
Das sind aktuell alle. Bald kommt noch eine weitere Organisation dazu. Zwar die eine, die uns, sagen wir, relativ nahe ist, vor allem geografisch gesehen. Wir kommen beide aus Langnau und dort haben wir das Taubblindenheim Tanne. Und mit der haben wir jetzt auch bald das Projekt, wo wir beeinträchtigte Person ein Bild gemalt hat. Und das Bild haben wir dann genommen und das drucken wir auf die Tasche und die verkaufen wir dann. Und das Geld, was dort eingenommen wird, geht dann ein Teil an die Tonne wieder zurück. Und das ist eine mega coole Geschichte, weil das halt auch bei uns wirklich so nahe ist und die auch wirklich gute Arbeit leistet Tag für Tag.
Genau, aber eben das ist dann etwas, wo Mitte Juli, Ende Juli dazukommt. Und eben bei dieser Tasche kann man dann nicht auswählen, an was es geht, sondern die ist dann wirklich spezifisch für die Organisation zusammen, wo eben ein Klient das Bild gemalt hat. Genau, und so dann die Tasche entstanden ist. Es gibt auch recht eine spannende Geschichte dazu, wie die Bilder oder das Bild entstanden ist. Ja.
Das ist mega cool. Ist schon krass, wie soll ich sagen, es gibt ja mega viele so Hilfsorganisationen, soziale Projekte und so weiter und so fort. Ihr seht voll drin. Für mich ist es halt einfach so, wenn ich irgendwie in Zürich bin oder so, hat es ja mega viele Leute, die gesagt haben, an den Bahnhöfen stehen etc. und die Spenden einsammeln, sage ich jetzt einmal. Aber eben, es ist schon krass, wie du vorher schon gesagt hast, auch in der Schweiz, in dem privilegierten Land, wie viele Leute das da gibt oder auch wie viele Sachen das da gibt, die halt nicht so sind, wie es vielleicht im Optimalfall sollte sein, oder?
Und ich glaube, das widerspiegelt sich auch in der Anzahl von Hilfsorganisationen, die es jetzt rein schweizspezifisch gibt. Weil eben so die Organisationen, die man an den Bahnhöfen sieht, sind meistens internationale Organisationen, eben, die so, sage ich mal, grobe Themen entgegenwirken. Aber eben, das war so unser Ziel, um Leute oder Organisationen zu suchen, die halt wirklich da in der Schweiz aktiv sind und uns dann entsprechend nahe sind. Und eben allein da fällt es einem schon schwierig, um sich festzulegen auf eine Handvoll.
Ja, und es sind halt alle auch mega halt auf Gelder angewiesen, damit sie ihre Arbeit leisten können. Und es ist halt mega schwierig, immer, sie stehen irgendwo am Bahnhof und versuchen tätig mit Leuten zu überzeugen, für die Organisation zu spenden. Und dann haben wir halt irgendwie auch ein bisschen unterstützen wollen. Und auf eine andere Art. Nicht, dass wir quasi auch rausgehen und fragen, einfach spenden. Und darum haben wir auch so ein bisschen den unternehmerischen Weg gewählt und denken, okay, vielleicht können wir es auch auf die Art und Weise einfacher vielleicht sogar noch, Geld generieren, weil, so merkt vielleicht merkt die Leute nur so, oder machen es einfach automatisch, dass sie auch noch etwas spenden. Zum Beispiel ein T-Shirt würde es vielleicht sowieso kaufen, jetzt kaufen sie das T-Shirt und tun in diesem Prozess auch noch eine Organisation unterstützen.
Das ist mir auch cool.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, Entschuldigung, ist so ein bisschen die Idee gewesen, hinter jetzt, dass wir mal mit Merchandise oder mit T-Shirts startet, dass wir eigentlich wirklich so ein bisschen den Konsum nutzen, wo eben, also Konsum an sich muss ja nicht schlecht sein, aber Leute, die dann bewusster konsumieren und dann vielleicht ein qualitativeres, nachhaltiges Shirt kaufen wollen, gleichzeitig auch noch Spenden können, diesen Leuten näher bringen oder attraktiver machen. Weil eben, ich glaube, das ist auch so etwas, gerade wenn die Person am Bahnhof, eben das heißt, du musst 5 Minuten auf den Zug oder so, nimmst du die Zeit nicht, um mit denen dich austauschen oder schauen, was sie genau machen und so. Und so, eben, wie Lukas jetzt vorher gesagt hat, dass man vielleicht ein bisschen einen attraktiveren oder weniger aufwendigeren Weg findet, damit dann so Organisationen gleich etwas haben davon.
Ja. Es ist mega, ich soll sagen, eben, wie du sagst, wenn irgendwie an der Bahnhof die Leute haben gestanden und so, bist du irgendwie so mega im Stress und so und du hörst auch gewisse Sachen oder siehst Sachen im Fernsehen etc. In Sachen Transparenz, wo dann halt eben auch nicht so sicher bist, ist das wirklich das Projekt, jetzt, wo du Geld reingeben willst, kommt das Geld wirklich auch an, was du vorher gesagt hast, ist schon sehr schwierig. Aber ihr seid jetzt voll im Thema drin. Ihr wisst natürlich, wie es bei euch ein Projekt oder beziehungsweise Partnerprojekt funktioniert. Aber ich glaube so, es gibt mega viele Leute auch in der Schweiz, die grundsätzlich offen sind, etwas zu spenden, für einen guten Zweck natürlich. Aber eben, es ist fast schon ein bisschen ein Überfluss an Angeboten, beziehungsweise es ist mega schwierig zu verstehen, was ist jetzt eine Organisation, die wirklich die Intention hat, etwas Gutes zu machen und welche Organisationen sind die Trittbrettfahrer, die einfach profitieren wollen?
Ja, ich glaube, das ist mega schwierig zu unterscheiden und wenn du dich halt nicht mega damit beschäftigst oder direkt die Zeit nimmst, dich dann mit einer Organisation auseinanderzusetzen, ist es einfach viel zu zeitaufwendig, dass die Zeit nimmt sich keiner. Und wenn dann eben zum Beispiel irgendwo am Bahnhof oder wo auch immer angesprochen wirst, hast du dann vielleicht auch immer ein bisschen das Gefühl, wirst du etwas überschnurrt, wo du gar nicht so richtig willst. Oder ja, und dann, das, dann wenn wir vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Transparenz reinbringt und sagt, okay, dieser Organisation kann man wirklich vertrauen und die machen das und das und das Geld, mit dem Geld wird so und so umgegangen, das passiert mit dem Geld, für das wird es gebraucht. Und halt auch vielleicht auf einfach eine angenehmere Art und Weise und nicht dann, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist.
Es ist auch mega schwierig, also versteht mich jetzt nicht falsch, aber es ist auch mega schwierig, weil das sind ja meistens Studenten oder so, die das machen und die kommen ja pro Abschluss, meines Wissens, kommen die auch irgendwie eine Vergütung über und so. Also es ist mega schwierig, ich habe dann auch das Gefühl, die Leute sind gar nicht wirklich wegen dem Projekt nur dort an dem Stand, sondern logischerweise sind wir ja Geld verdienen. Das ist auch völlig legitim. Aber bei euch merkt man natürlich, ihr seid mega committed mit eurem Gedanken, mit eurer Idee und so. Und ich finde, das ist mega wertvoll.
Danke vielmals, ja. ich glaube, was bei uns halt auch noch ein bisschen der Unterschied ist jetzt zu so Organisationen, ist eben, dass wir halt wirklich nicht irgendwie ein persönliches Interesse daran haben, Geld zu verdienen jetzt mit unserem Projekt. Ich meine, logisch wäre es cool, wenn es irgendwann mal so riesig wird, dass du davon kannst leben. Aber gerade in unserem Setting oder in dem Rahmen, was wir am Machen sind momentan, ist es nicht denkbar, plus auch nicht gewollt, dass irgendwie wir unsere goldene Nase drauf verdienen, sondern es geht eigentlich wirklich darum, eben Brands grösser zu machen, Leute können zusammenbringen, und können Ressourcen sammeln, um einfach wirklich einen möglichst grossen Impact auf möglichst vielen Ebenen zu haben.
Was haben Sie das Gefühl, ist das in der Gesellschaft oder wäre das in der Gesellschaft anerkannt und akzeptiert, wenn man mit Hilfsorganisationen auch würde, gut Geld verdienen? Wenn man einen guten Job macht, dass man gut Geld kann eben drauf verdienen?
Ich glaube, das ist mega schwierig. Ich glaube, das ist auch so ein eine Herausforderung, die uns bevorsteht, dass man vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl hat, okay, die verkaufen da T-Shirts und dann wenn sie auch Geld damit verdienen und damit sie noch ein bisschen gutes Image haben, dann Prozentsatz an irgendeine Hilfsorganisation. Und dass man das anbringt, dass man sagt, okay, wie wir eigentlich vorhin gesagt haben, wie kann man die unterscheiden, die wirklich gut wollen oder die, wo halt einfach das Eigeninteresse im Vordergrund steht. Ja, und das müssen wir halt irgendwie dann noch gut überbringen, dass man das wirklich unterscheiden kann bei uns.
Mhm. Ich glaube, was bei uns halt einfach auch wichtig ist, dass wir halt wirklich probieren, Organisationen mit denen, wo wir zusammen arbeiten, auch in den Vordergrund zu bringen oder denen sekundäre Plattformen zu geben, wo sie bewirbt oder eben wo sie den Leuten näher bringt. Das ist eben wie das, was wir am Anfang geredet haben, dass du einfach mehr konfrontiert wirst damit oder öfters mit diesen Organisationen dich begegnest und dann siehst, okay, schau, ich kaufe gerade ein Shirt, aber irgendwie hat das noch zu tun mit der und der Organisation. Okay, gut, ich kann mich mal schnell hinlesen, was da genau passiert. Mhm. Und schon hast du wieder jemanden, der sich mit dieser Organisation befasst hat und so. Und eben, was bei uns jetzt auch ansteht, ist das Lustige, dass wir da im Podcast sind, aber wir machen auch einen kleinen Podcast, um halt diesen Organisationen auch ein Gesicht können zu geben oder eine Stimme können zu geben, besser gesagt. Um eben auch zu zeigen, dass es um die Organisationen soll gehen und nicht primär um uns. Und eben auch Nachhaltigkeit haben wir vorhin mega viel darüber geredet, aber das ist bei uns eigentlich eher sekundär, also weil wir es als Selbstverständlichkeit angesehen, weil wir finden, wenn jemand Merchandise oder Produkte verkauft oder so, soll er nicht eben aus Greenwashing-Gründen oder so damit werben, sondern es sollte einfach selbstverständlich sein, dass wenn du ein T-Shirt kaufst, dass es unter fairen Bedingungen produziert worden ist, dass es eine gewisse Qualität hat, dass die Ressourcen nicht von irgendwo, weiss Gott, wo kommen und so. Darum ja eben.
Ja, das, was wir machen, wenn wir auf eine nachhaltige Art und Weise machen, aber es ist nicht unser Kernthema.
Ja.
Das ist eigentlich so kurz zusammengefasst.
Und eben, ich glaube, wichtig wird es bei uns auch sagen, vielleicht wegen unterscheiden ist, dass wir langfristig, oder eben, wir haben vorher von Visionen gehabt, langfristiges Ziel haben, nicht nur Kleider zu verkaufen oder Produkte zu verkaufen, sondern wirklich enorm breit gefächert zu sein mit den Sachen, die wir machen, eben, dass wir vielleicht können Events machen, wo es um Nachhaltigkeit oder Solidarität geht oder so, oder eben auch, ich weiss nicht, dass Diskussionen können organisieren. Wir haben schon eine relativ lange Liste mit Sachen, wenn es mal finanziell wird, lange dazu.
Und zeitlich
vor allem auch, wenn die in Angriff nehmen. Ja.
Du hast ein mega gutes Stichwort gesagt, Zeitaufwand. Ihr macht das ja jetzt eigentlich alles sehr ehrenamtlich, wenn man das so kann sagen. Also ihr verdient ja noch nicht irgendwie gross Geld an dem. Was ist das, wo euch motiviert? Ich nehme an, auch bei euch gibt es mal ab und zu eine schwierige Phase, Motivationstiefel oder so. Was ist das, was euch wieder antreibt?
Ja, zeitlich ist das ist wirklich ein riesiges Thema bei uns, weil wir alle drei, wir sind das Dritte, der Alex noch ist noch mit dabei.
Lieber Gruß, Alex.
Ja, lieber Gruß. wir sind alle drei am Studieren, arbeiten auch noch nebenbei. Mhm. Und das ist natürlich dann, hat man auch noch Hobbys und Kollegen etc. Und da immer noch Zeit für unser Projekt zu finden, ist immer eine mega Herausforderung. Aber zum einen pushen wir gegenseitig uns immer wieder ein bisschen dran zu bleiben. Und es ist uns einfach irgendwie wichtig, das Projekt. Wir finden es cool. Wir lernen auch mega viel dabei. Aus verschiedenen Richtungen. Also auch unternehmerisch, über jegliche Hilfsorganisationen. Wir beschäftigen uns durch das halt mit ganz anderen Themen, als wir sonst halt uns beschäftigen würden. Also wenn wir auch nur jedes Wochenende in den Ausgang gehen würden oder einen Fußballmatch oder was auch immer. Und das ist, ja, das macht einfach Spass. Das ist es schlussendlich.
Aber ich glaube, für uns alle ist es ein Thema, das uns wirklich am Herzen liegt. Also, das Gute ist auch, weil wir das geschafft haben, können wir so ein bisschen die Richtung und so vom ganzen Unternehmen bestimmen. Und ich würde sagen, dass bis mit jetzt uns also eben so ein Purpose aligned ist, wo wir alle voll und ganz dahinterstehen können. Und ich glaube, das macht es sicher einfach, Zeit aufzubringen dafür. Aber eben gleichzeitig hat es recht viele andere Motivationsträger, wie eben das, mega viel lernst und so, wo halt mega praxisorientiert ist. Gerade ich, wo jetzt 3 Jahre studiert habe, habe ich recht viel mit Konzepten und Arbeiten und so umgeschlagen. Für mich ist es mega schön, nachher gesehen, wie kannst du das anwenden. Oder eben gerade so im Marketingmodul oder so, wo ich hatte, wo du dann siehst, okay, was kostet jetzt effektive Werbung zu schalten und was bringt es, wenn du Werbung machst. Und so. Und ich glaube, eben so ein bisschen die Learnings sind sicher auch Motivationstreiber und die haben wir halt, wenn wir das nur zu dritten machen und alle quasi überall rein sind, mega. Nachher der Purpose auf jeden Fall und dann eben noch mehr gegenseitig. Also wir sind vorher schon mega eng befreundet gewesen. Und ich glaube, wir wissen auch, wie wir uns gegenseitig wieder ein bisschen motivieren oder zureden, dass man dann wieder ein bisschen etwas macht, wenn man alleine ein bisschen hintereinander geht.
Aber wir machen das jetzt so, es sind ja 3 Konstellationen und 3 ist immer schwierig. Weil 2 gegen 1, je nachdem, gibt es auch Situationen, wo wir vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben und vielleicht das wir dann ausdiskutieren etc.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben alle immer sehr viele Ideen und auch nicht unbedingt immer die gleichen Ideen und Vorstellungen. Und da kommt es auch zu Meinungsverschiedenheiten. Und das ist aber auch richtig so, weil nur so können wir dann den richtigen Weg zusammen finden. Aber wir haben, das ist bei uns noch nie ein ernsthaftes Problem gewesen. Wir haben, dadurch, dass wir uns so lange kennen, wissen wir auch gut, wie wir miteinander umgehen müssen und wie wir miteinander reden können. Und das hat bis jetzt auch wirklich gut funktioniert. Mhm. Wir haben immer eine Lösung gefunden für alles, wo wir alle 3 dann schlussendlich hinterstehen können.
Ich glaube, cool an dieser 3er-Konstellation ist halt auch, wenn es da mal etwas gibt, wo wir wirklich uns nicht einig sind oder so, eben hast du genau das 2 gegen 1, wo du sagen, okay, gut, stimmen wir ab, das ist demokratisch. Nein, aber eben so kannst du das wirklich auch dann regeln, wenn es mal so weit kommt, dann musst du einfach sagen, so, okay, gut, wir reden jetzt dafür, wenn du dann einfach 2 gegen 2 bist und jeder findet seine Meinung besser. Ja.
Es ist ein mega spannender Prozess, auch für euch jetzt als Freunde. Das ist krass.
Ja, mega. Und es ist auch mega wichtig, dass wir am noch so das Geschäftliche trennen vom Privaten, also weißt, dass wir auch noch Treffen haben oder so, wo wir sagen, so, okay, gut, heute Abend legen wir das mal wirklich beiseite und dann einfach irgendwie FIFA spielen oder irgendwas trinken oder so. Wo halt nachher dann halt wirklich gar kein Thema ist.
Ja, das war sicher am Anfang ein Problem gewesen. Wir haben dann halt wirklich auch immer uns nur noch gesehen, für 10,5. Und dann haben wir irgendwann wirklich bewusst sagen, okay, wir brauchen mal wieder irgendwie einen Abend, wo wir etwas anderes zusammen machen. Auch wenn es anderen wirklich immer Spass macht. Ich meine, wenn du das Meeting mit 3 Kollegen hast, dann ist es ein bisschen etwas anderes, als wenn du vielleicht im Geschäft irgendwas Meeting hast. Darum ist es, hat sich das ja auch selten irgendwie angefühlt, wie ich arbeite, sondern ist es ja auch wirklich Freizeit. Aber wir haben dann wirklich angefangen bewusst zu sagen, okay, ja, wir machen auch mal etwas anderes.
Ja, voll.
So ein bisschen aus eurem Background. Du hast jetzt gesagt, du kannst mega viel jetzt in der Praxis umsetzen, wo du in der Theorie gelernt hast. Gibt es Sachen, die ihr jetzt irgendwie durch eure Studiengänge etc., wo ihr schon habt, das Projekt zu beigeben oder beisteuern, wo euch geholfen hat jetzt für das Projekt?
Also ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen allgemein das unternehmerische Denken oder Strategiedenken, was ich jetzt durch die Uni erlernt habe, zum auch so ein bisschen wissen, eben so, oder zumindest in der Theorie wissen, auf was kommt es an oder was sollte wie laufen und was kann man ein bisschen optimieren. Nachher eben Marketing habe ich jetzt vorher noch angesprochen. Dort habe ich halt auch ein paar praktischer orientierte Module gehabt. Gerade so Digital Marketing oder so, wo jetzt halt eben bei uns ein rechter Schwerpunkt drauf liegt. Wo man dann eben ein paar Sachen können umsetzen. Aber ich habe das Gefühl, bei mir persönlich sind jetzt die Learnings eher aus der Praxis gekommen, wo ich dann habe können retour verlinken mit so, das habe ich eigentlich mal gelernt als Konzept oder so. Eben das könnte noch so und so ausgesehen haben dazu mal. Aber eben, ich glaube, so die Learnings, die wir jetzt aus der Praxis haben, sind überwiegend jetzt bei mir meistens so das Theoriewissen.
Ja, also ich habe eine Informatik-Ausbildung gemacht ursprünglich und das habe ich auch nutzen können, um die Website zu erstellen. Das hat sicher viel geholfen. Kostensparend, wenn man es selber macht. Und jetzt studiere ich Sportmanagement, was auch sehr BWL-lastig ist. Und ich glaube, dort ist es schon so, dass halt einfach man lernt jetzt sehr viel Theorie, aber in der Praxis sieht es dann doch, glaube ich, irgendwie ist die Welt noch sehr ein bisschen anders aus. Und dann lernt man wirklich auch viel mehr vom Projekt selber. was man dann vielleicht auch im Studium wieder brauchen kann, merkt, okay, ja, wie sieht das Zeug wirklich dann in der Praxis aus, wenn man es dann dort irgendwie anschaut, in der Theorie?
Ich glaube, wenn du so im Studium oder so, so Settings hast, wo es heisst so, okay, kann ich optimieren, die und die Werbekampagne, das und deine Ressourcen. Und dann hast du irgendwie, ich nenne es einen Betrag, so als Setting 100.000 oder so. Und nachher ist es einfach, um aus diesen 100.000 irgendwie die Cost per Click oder irgend so etwas zu optimieren oder einfach so eben deine Marketingstrategie anders aufzugleisen. Mega easy. Aber wenn du nicht in der Praxis bist, wo es dann mega drauf ankommt oder eben so die Ressourcen mega limitiert sind, bist du dann auch froh, wenn ein Mitgründer oder so Informatiklehre gemacht hat. Oder eben lernst so wie aus 20 Franken Marketingbudget etwas kannst machen oder das Beste kannst rausholen und so. Und ich glaube, eben, das ist etwas, wo du die Theorie wahrscheinlich kaum kannst, nachstellen kannst.
Aber das ist aber echt geil, dass ihr diesen Ansatz habt, weil dann müsst ihr euch viel mehr mit der Materie auseinandersetzen. Und wenn du jetzt einfach unbeschränkte Mittel hättest, dann könntest du es einfach raustatschen,
oder? Nein, das ist cool. Das ist wirklich so.
Voll. So ein Thema Marketing, Werbung etc., das wir schon angeschnitten haben, ist auch mega wichtig jetzt für euch als Projekt. Wie könnt ihr das so ein bisschen umsetzen für euch?
Wir machen alles selber, obviously. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir Sachen machen, wo wir dahinter stehen können. Und ich würde sagen, dann bist du auch immer noch ein bisschen in einer Selbstfindungsphase, was genau in Marketingstrategie angeht. Wir sind immer noch ein bisschen den Try-and-Error-Ansatz am verfolgen, um zu schauen, was funktioniert weniger, welche Zielgruppe funktioniert eher oder weniger oder wie sprichst du verschiedene Leute besser an und so. Ich glaube, es ist etwas mega Schwieriges für ein Unternehmen, das noch in den Kinderschuhen steckt, um das eben schon von Anfang an können, optimal zu handeln.
Ja, und ich glaube, das ist unsere grösste Herausforderung. Wie können wir irgendwie auf uns aufmerksam machen? Das ist ja ein Thema bei jedem Unternehmen, was ein bisschen startet. Und ja, das Wichtigste ist da für uns einfach ausprobieren, merken, okay, das funktioniert weniger. Und dann ja, auch dazulernen und dann das immer weiter optimieren, sodass es dann hoffentlich dann immer besser geht.
Aber eben grundsätzlich für uns mega wichtig, früher oder später auch, um eben die Plattform aufzubauen oder das Kollektiv hinter dem aufzubauen, wo wir haben wollen und mobilisieren, um eben die Probleme zu tackeln oder den Organisationen zu gut holen.
Ich glaube, es gibt mega viele Sachen, die mega spannend wären, die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Weil eben vom Marketing her das vielleicht nicht optimal gelöst werden kann und die Aufmerksamkeitsspanne von den heutigen Jugendlichen, aber auch von uns etc., die nimmt ja eigentlich immer je mehr ab. Und von dem her ist es mega schwierig, das optimal umzusetzen.
Ja, und vor allem gibt es auch mega viele so kleine Unternehmen, kleine Brands, die genau das Gleiche versuchen. Und da irgendwie aus der breiten Masse rauszustechen, ist wirklich nicht einfach. Ja, wir versuchen uns auch immer wieder ein bisschen neu inspirieren zu lassen, neue Ideen zu finden.
Ich glaube, da der Austausch ist mega wichtig. Mit anderen Leuten oder eben halt selber ein bisschen mehr auf Instagram oder so unterwegs sein, damit du ein bisschen siehst, was ist gerade trendy, was funktioniert und so. Aber eben, ich glaube, es ist nicht nur im Marketingbereich, sondern in allen Bereichen mega wichtig. Also eben, wie können wir als Unternehmen innovativer werden oder was können wir noch optimieren? Ein kleines Beispiel jetzt aus unserer Praxis ist, dass wir gesehen haben, dass es Verpackungen gibt bei einem anderen Unternehmen oder einfach allgemein, ich weiß nicht mehr genau, von wo der Input gekommen ist, aber wo kannst du recyceln oder eben, dass es auch so Takeaway-Töpfewerke gibt, wo kannst du anstatt in den Kübel rühren, kannst du in den Kompost rühren. Und dort haben wir dann auch geschaltet und gefunden, ey, weißt, das ist eine mega gute Sache, es ist also finanziell möglich für uns. Steigen wir doch auch um, oder beziehungsweise machen wir doch das, weil am Anfang war es einfach gewesen, okay, gut, Verpackungsmaterial auch weglassen, grossräumig, damit wir die Ressourcen nicht verbrauchen. Aber eben so findest du so einen Mittelweg oder eben so Sachen, die mega spannend sind, wo du auch kannst implementieren, die auch wieder zum grossen Ganzen beitragen.
Was sind so die Projekte, die ihr jetzt schon erwähnt habt? Wie sind ihr so auf die gekommen? Weil eben da müsst ihr ja auch schon ein bisschen recherchieren und schauen, passt das? Sind die wirklich auch das, wo sie sagen, was sie machen oder wo sie sind? Wie sind oder wie haben die für euch ausgewählt, so die Projekte, die bisherigen?
Also jetzt so Hilfsorganisationen mäßig ist es wichtig, den Austausch gerade von Anfang an zu suchen. Also wir haben wirklich ich meine, jede von den Organisationen hat auch IBAN auf dem Konto oder eben, du kannst ihnen schreiben, wenn du dort spenden. Also es ist sicher ein Einzahlungsgeschirr oder so. Wir haben gewusst, den Weg könntest du auch easy verfolgen, um einfach zu sagen, so, okay, gut, wir spenden 10%, machen das Zeug selber. Aber uns ist halt wichtig, gerade am Anfang Kontakt aufnehmen, mit ihnen zusammenhocken, dazu mal Corona-bedingt noch via Zoom. Und dann wirklich eben mit diesen Personen austauschen, schauen, was passiert, was machen sie genau. Und eben eigentlich wirklich so ein bisschen über alles reden. Und so haben wir jetzt auch eine engere Beziehung zu diesen Organisationen und eben können dann wiederum besser oder hinter denen stehen, vollumfänglich. Und die so auf unserer Webseite oder bei unserem Unternehmen anbieten in dem Sinn.
Was sind so die Reaktionen gewesen? Weil normalerweise sind sie ja sie wahrscheinlich die, auch proaktiv auf jemanden müssen zugehen, dass sie Geld können oder Spenden können einsammeln. Wie sind so die Reaktionen gewesen?
Wir haben recht viel, oder eigentlich bei allen, sie ist auf Begeisterung gestoßen. Gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein bisschen, weiss nicht, so ein bisschen Fahrlässigkeit uns gegenüber, im Sinne von, okay, gut, aber sie sind ja noch jung. Also, es haben uns alle eine Chance gegeben, sage ich jetzt mal. In dem Sinne, ich weiss aber nicht, wie viel davon uns erwartet worden ist. Weil, also ich meine, schlussendlich ist es für alle eine Win-Win-Situation. Aber grundsätzlich sind alle mega offen gewesen und finden es mega cool, dass so junge Leute sich aktiv eben für so etwas engagieren. Und wie du sagst, grundsätzlich ist es ihnen so ihre Aufgabe, um auf Leute zuzugehen. Und darum vielleicht eben auch so ein bisschen Überraschung oder ein bisschen die größere Freude, dass es so junge Leute gibt oder Leute allgemein gibt, denen das am Herzen liegt, die die Organisationen machen und eben auch etwas Gutes tun wollen.
Ja, also wir haben da wirklich, glaube ich, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Man könnte ja auch skeptisch gegenüber uns stehen. Aber nein, sie waren eigentlich wirklich sehr offen gegenüber uns. Und ja, die Idee ist ja dann auch wirklich, dass sie dann langfristig dann von uns auch profitieren können.
Und eben, ich glaube, das ist halt auch mega wichtig gewesen, eben, dass wir den Austausch haben und dass wir die nähe Zusammenarbeit haben, weil ich sage jetzt mal, gerade bei den jüngeren Leuten oder bei mir auch früher, ist so eben Spenden allgemein eben so ein bisschen ein heikles Thema, wir haben es vorher schon angeschnitten mit den Personen am Bahnhof oder so. Aber eben darum ist es gerade uns auch mega wichtig gewesen, dass wir wissen, was die Organisationen machen, dass wir dahinterstehen können und dass wir die als solches können anbieten können. Oder beziehungsweise so das können darstellen, wo sie sind oder eben zeigen, was sie für einen Impact haben und dass man die mit gutem Gewissen kann unterstützen kann.
Cool. Wie sind wir überhaupt auf den Namen gekommen?
Das ist auch... wir haben nicht lange überlegt, was für einen Namen könnten wir haben. Wir haben dann ziemlich schnell gesagt, okay, wir wollen irgendwie einen fiktiven Namen haben, damit das damit es ein bisschen eigener Brand auch wird. Und wir haben lange überlegt, okay, was könnte zu unserem Thema passen. Jetzt kann man versuchen, mal den Halb rückwärts zu lesen. Und dann wird man ziemlich schnell darauf kommen, dass es Planet heisst und um unseren Planet schlussendlich geht, dass man wirklich also ein bisschen Solidarität fördert. Und das ist ein bisschen der Hintergrund von unserem Namen.
Genau, und eben uns ist halt primär auch wichtig gewesen, mit dem Ziel, dass wir nicht auf eine Kleidermarke oder Modelabel reduziert werden, dass es ein Name ist, wo für alles kannst brauchen. Oder eben, weißt du, wirklich breit gefächert alles könnte sein. Und darum eben sind wir auch ein bisschen mit dem aufgekommen. Und eben mit dem Meaning, dass Backwards Planet heisst, mega cool gewesen. Und ich glaube, aus dem Alp raus ist dann auch so ein bisschen das Logo gekommen und eben auch so ein bisschen unser Purpose. Dass wir eben eigentlich das Kollektiv aufbauen hinter dieser Brand, um Berge versetzen und darum eben auch den Berg, der dann eben mit dem Alp mega zusammengepasst hat und auch den Slogan eben Moving Mountains Together, zusammen Berge versetzen. Das ist dann, wo wir dann den Namen mal gehabt haben, dann so eigentlich immer mega gut zusammengefallen. Alles, genau.
Ja, es hat sich dann so das eine ums andere irgendwie gegeben, so dass es dann schlussendlich irgendwie dann wirklich sich alles gut zusammengepasst hat. Wenn man will, kann man dann noch das 10 vorne als 10 für die 10%, die Hilfsorganisationen sehen. Aber das ist dann mehr Zufall als etwas anderes.
Also können Sie sagen, sehr kreative Idee
vorstellen. Ich habe alles überlegt.
Schon, gell? Businessplan, alles
festgelegt. Also Alps, Planet, alles.
Jetzt für die, die gerne mal ein bisschen schauen, was ihr so ein bisschen macht, online. Lukas hat die Homepage programmiert. Wo findet man euch und was kann man jetzt, Stand jetzt, so ein bisschen für Produkte von euch kaufen, die dann eben entsprechend dann auch wieder andere Co-Projekte unterstützen?
Also eben aktuell, oder beziehungsweise am Launch war das weiße T-Shirt gewesen, mit dem roten Tunnelberg. Jetzt haben wir am 27. Mai, vor 2-3 Wochen, das schwarze Shirt released. Und aktuell sind die zwei im Shop und wie wir vorher angesprochen haben, kommt dann Mitte, Ende Juli der Berg raus, wo wir mit der anderen Organisation zusammen gemacht haben. Mhm. Das sind so ein bisschen die Projekte, die jetzt gerade anstehen. Eben wir haben die Webseite, die der Lukas wunderschön programmiert hat.
Tenal.ch.
Und dann haben wir, sind wir auf Instagram zu finden, auf LinkedIn zu finden, auf Facebook zu finden momentan. Eben, weil wir das noch zu dritten machen, haben wir auch jetzt sag mal Social Media Kanäle ausgesucht, wo wir ein bisschen vertraut sind und wo wir ein bisschen aktiv handeln können. Genau, und eben dort ist auch schon viel gemacht. Eben, wir merken jetzt, wir sind mega klein und momentan. Dort ist schon mega viel gemacht mit nur einem Follow oder ein paar Likes oder einem Kommentar oder so. Das schätzen wir alles mega und da sind wir mega dankbar dafür. Aber eben, momentan sind wir ein bisschen so aufgestellt, genau mit der Webseite und den 3 Social Media Kanälen.
Und wie entscheidet ihr euch, was sind so Grundlagen für Produkte, die ihr nachher entsprechend lanciert? Eben jetzt haben wir gesagt, ein weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, nachher das dritte, das noch dazu kommt. Kommt da noch mehr? Ist es nur Fashion? Oder was haben Sie also für Visionen und Pläne?
Also jetzt mit den Shirts ist es halt zum einen so gewesen, dass das, also es soll alles eben nachhaltig sein für unsere Selbstverständlichkeit. Und bei den Shirts ist es so gewesen, dass wir eigentlich so ein etwas Basics machen, aber wo man halt gleich erkennt, dass es Tenalp ist, beziehungsweise wenn wir dann den Brandname ein bisschen established haben, dass es halt mit Solidarität zu tun hat, was du da anhast. Genau, und eben, dass es so simpel gehalten ist wie möglich, dass, wie du vorher gesagt hast, eben, dass die grossen Labels oder so mit dem Trend gehen oder mit dem momentanen Trend gehen, dass eigentlich etwas schon zeitlos ist. Genau, das war so bei den Shirts eigentlich die Überlegung gewesen. Und jetzt haben wir die zweimal, die wir anbieten können als Standard. Bei der Tasche war es dann so, gewesen, dass es ein mega cooles Projekt ist. Die ist natürlich auch nachhaltig produziert, das Biobaumwolle. Und dort war halt auch wie so ein bisschen die Idee gewesen, wir haben etwas gesucht, wo wie sekundär eben so ein 5-Rappen-Mikrosäckchen hinfällig macht. Also eben, dass du nachher etwas hast, wo du kein Plastiksäckchen mehr brauchst von morgen bis Abend, sondern du kannst einfach immer die mitnehmen. Sie sollte möglichst langlebig sein, damit du eben nicht eine zweite musst kaufen, gerade nach einem Monat oder so, sondern dass eben dass das Produkt an sich ein bisschen einen Purpose hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen etwas, wo wir den Fokus in Zukunft drauf legen werden, was das Produkt angeht. Also eben, wie gesagt, wir folgen auch noch andere Ziele oder andere Tätigkeiten, aber die Produkte, die wir anbieten, sollten an sich auch noch ein bisschen einen Purpose haben.
Ja, das Ziel ist halt, dass nach und nach immer wieder ein bisschen etwas dazukommt. Wir sind halt natürlich, weil wir so klein sind, auch immer so ein bisschen finanziell gebunden und müssen auch ein bisschen schauen, was ist möglich. Und, aber das, die Idee ist halt, dass wir das ein Produkt nach dem anderen ein bisschen wachsen können und dass dann auch immer mehr Leute, die unsere Produkte angesprochen sich fühlen. Ja.
Für euch ist es auch mega wichtig, dass das, was ihr dann verkauft, schlussendlich auch, wie soll ich sagen, eben nachhaltig ist, etc. Wie könnt ihr das sicherstellen, dass das wirklich so produziert wird, wie ihr das wollt? Weil schlussendlich, ihr macht euch mit durch das dann auch angreifbar, wenn es jetzt nicht so wäre, oder?
Ja. Ich glaube, da ist einfach Kommunikation mit unseren Partnern einfach wie das Wichtigste. Also ich meine, jetzt gerade Shirts werden in Serbien produziert, schlussendlich. Baumwolle kommt aus der Türkei. Ist Corona-bedingt nicht möglich gewesen, dass du vor Ort hast können gehen und so. Und darum, also dort eben so der Austausch mit Zoom, mit unseren Partnern, ist auch mega wichtig gewesen. Oder einfach allgemein Kommunikation, um das können gewährleisten, ist mega wichtig bei uns.
Wie schwer ist es jetzt gewesen, so Produzenten zu finden? Ich glaube, das war sicher ein Challenge
für euch. Das ist die grösste Challenge, würde ich jetzt mal sagen, in unserer jungen Geschichte von Tenalp. Es war, die Produzenten zu finden, die das möglich machen, was wir sehen oder was wir wollen in dem Rahmen, wo wir es uns leisten können. Unser Ziel war auch, dass wir recht kleine Patches produzieren, also dass wir nicht, keine Ahnung, 500 Shirts haben, die niemand will und niemand kauft. Und schlussendlich haben wir 500 Shirts produziert für niemanden. Und dort eben jemanden zu finden, der das Ganze nachhaltig macht mit den Qualitätsstandards, die wir uns vorgestellt haben, plus dann auch noch in kleineren Mengen, das war eigentlich eine riesige Challenge. Ja, gewesen,
ja es ist mega lang gegangen. Und das, darum ist, glaube ich, auch das Projekt am Anfang mega lang so ein bisschen in Sterne gegangen, ist nicht vorangegangen, weil wir dort einfach ein langes Problem hatten, eine gute Lösung zu finden, die für uns passt. Weil uns ist halt wirklich wichtig, dass es in der Nähe produziert wird, in Europa. Das war für uns das Hauptkriterium gewesen. Und da etwas zu finden, ist tatsächlich nicht so einfach gewesen.
Am Ende sieht es so einfach aus, einfach ein Shirt. Aber ich weiss es selber, weil ich auch mal so etwas in die Richtung gemacht habe. Es ist so schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und ich finde, es ist mega wichtig, dass das im Podcast auch überkommt, dass man weiss, hey, was steckt überhaupt für ein Effort dahinter. Dass nur schon mal ein T-Shirt kannst verkaufen, wie du dir das vorstellst.
Ja, plus vor allem, eben nachher hast du zum Beispiel eine Produktion gefunden oder so, die gewisse Kriterien erfüllt. Erfährst du aber, dass der Baumwollen oder so von irgendwo kommt oder irgendwelche Qualität hat und nachher musst du eben wieder, also geht alles wieder von vorne los.
Ja,
in und, dem Sinn.
Ja, oder halt eben, dann hast du passende gefunden, aber dann haben die halt irgendwie eine Mindestbestellanzahl, die auch für uns unrealistisch war. Und die alle Kriterien zusammenzubringen, das ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Aber das ist halt so das Grundsätzliche, das Ding. Ich glaube, man unterschätzt immer so ein bisschen, was für Arbeit hinter so Projekten steckt. Man denkt ja immer, okay, ja, einfach schnell einen Webshop machen und ein paar Produkte verkaufen. Aber so einfach und schnell ist das dann eben gleich nicht gemacht. Ja. Vor allem, wenn man es dann nur neben dem Studium und neben dem Arbeiten macht.
Absolut.
Ja, und ich meine, wir sind nur zu dritt und nachher, wir machen von Legal-Sachen alles. Also, das heisst, wir müssen schauen, was AGBs sind, was ein Impressum ist, was Widerrufsrecht ist, weiss Gott was. Wir müssen zum Handelsregisteramt uns eintragen lassen, was wir auch, also ich persönlich habe es noch nie gehört im Studium oder sonst irgendwo, wie man so etwas macht. Das war auch absolut Neuland für uns. Und nachher eben Informatiker hin und her, Webseiten programmieren, ist glaube ich auch nicht das Einfachste ohne die Vorkenntnis, wie man das macht. Und eben, ich glaube, dort ist auch so viel Effort dahinter, an mich eben zum allein, eben, wenn jetzt letzten Oktober gelauncht, also im Oktober 21, ist nicht zwei Jahre gegangen, bis wir an dem Punkt sind, wo wir bereit sind, um das Ganze zu launchen. Eben mit Vollzeitstudium von allen Arbeitstätigkeiten, sonst noch Freundinnen und Kolleginnen und tutti quanti. Eben, es braucht mega viel, bis du mal zu dem kommst. Und eben, auch wenn du eine gewisse Seriosität willst, überbringen, genau.
Das ist genau das, was wir eigentlich im Podcast beleuchten, oder hinter dem Vorrang der Leistung. Gussig sieht es einfach aus, schlussendlich ist immer mega viel Arbeit dahinter.
Und das ist, glaube ich, ziemlich immer so, dass es, dass es auch immer leichter aussieht, als es wirklich ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich wieder mit einem Grund gewesen, wo wir das ganze Welt machen, mal sehen, was steckt alles dahinter. Und wir haben es dann auch richtig machen wollen, dass wir nicht einfach nur das auch machen, sondern zum Beispiel auch wirklich auch die Firma anmeldet und alles rundherum möglichst seriös und richtig machen.
Genau, und darum bist du wahrscheinlich im Podcast auch so interessant für alle, weil eben, das sind Sachen, die du nicht auf Anhieb siehst. Oder eben, ich meine jetzt auch live auf unserer Webseite, um das überbringen, was wir jetzt in dem Gespräch miteinander können überbringen, das kannst du gar nicht schriftlich machen. Also eben, ich meine, so etwas kommt nie zur Schau, wenn man es nicht in so einem Austausch gehört. Und so. Und ich glaube, eben, das macht hinter dem Vorhang der Leichtigkeit-Podcast auch mega aus, dass man so einen Blick hinter den Vorhang überkommt.
Cool. Hey, zum Schluss unbedingt noch ein bisschen Werbung machen. Du hast zwar oder über beide schon tenalp.ch erwähnt, Social Media etc., aber trotzdem, vielleicht könnt ihr nochmal das kurz wiederholen. Und ihr müsstet, wenn ihr Lust habt, noch eine Frage für den nächsten Podcast-Gast entsprechend da hinterlegen.
Gut, also eben sehr gerne auf der Webseite vorbeischauen. Dort kriegt man nicht so einen Insight wie jetzt in dem Podcast über uns, aber gleich auch ein bisschen zu uns, vor allem sieht man unsere Shirts. Hat unsere Kontakt drin, also man kann uns auch gerne schreiben bei irgendwelchen Fragen oder Anliegen, weiss Gott was, sind da immer offen. Das wäre www.tenal.ch und dann kann man auf Instagram vorbeischauen, eben dort ist auch jeder Like, jeder Follow bedeutet uns momentan mega viel. Es ist auch tenal.ch. Auf LinkedIn ist auch, findet man es auch unter tenal und Facebook genauso. Darum, ja, schaut gerne vorbei, eben. Unterstützt es immer schon mit einem Like oder Follow. Und eben gerne die Webseite einmal auschecken. Und fragentechnisch, hättest du gerade eine, oder auf der Zunge liegt?
Das ist für mich ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man fragen, okay, was ist für die nächste Person, die da hockt, die größte Herausforderung, sein Leben nachhaltig gestalten.
Sehr spannend. Was wäre es bei dir, Aaron?
Ich glaube, was so der solidarische Aspekt von dieser Person in ihrem Leben ist oder inwiefern die Person im Alltag Solidarität herausträgt.
Oder auch was der Person Solidarität bedeutet, ist vielleicht auch eine gute Frage.
Das wäre vielleicht noch. Weil wir können uns auf diese Frage einigen.
Ja. Was wäre es für euch?
Was für mich Solidarität bedeutet? Das heisst eben so, für mich selber ist es mit dem alltäglichen Leben mit Menschen oder so mit einbeziehen und auch zurückzugeben, wenn man so privilegiert ist, wie wir in der Schweiz die meisten dürfen sein.
Ja, vielleicht so ein bisschen bildlich gesprochen, würde ich sagen, dass man einfach immer versucht, an einem Strang zu ziehen, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern wirklich versucht, miteinander etwas zu bewegen.
Mega schön, mega cool. Ich danke euch von Herzen, Lukas. Mega spannend gewesen, Aaron. Danke vielmals, für, sind ihr vorbeigekommen. Hat mega Spass gemacht und ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute für euer Projekt und wie immer gehört der Gast oder im Gast das letzte Wort.
Ja, also herzlichen Dank dir, dass wir überhaupt kommen durften. Es war wirklich mega ein angenehmes Gespräch miteinander und mega cool, dass man in diesem Setting zu erleben ist. Ich glaube, für uns beide ein bisschen neu. Und ja, Lukas.
Ja, es war für mich wirklich das erste Mal, also vor dem Mikrofon zu hocken. Es war ein bisschen ungewohnt, aber nein, es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Könnt gerne wiederkommen.
Nein, folgt sicher auch HDVDL und schaut bei Ihnen vorbei. Es ist wirklich ein mega cooler Podcast. Und ja, bleibt solidarisch miteinander.
Das ist das Wort.